Deutschlandfunk Kultur Tonart.
In einer idealen Welt, da wäre alles ganz einfach. Wir alle wären gute, mitfühlende, vernünftige Menschen und alle meint dann wirklich alle, auch Musikerinnen und Musiker. Aber wir leben ja nicht in einer idealen Welt, also gibt es Menschen, die andere bedrohen, missbrauchen, vergewaltigen, sogar töten. Auch Musikerinnen und Musiker tun das. Das wirft Fragen auf in einer Gesellschaft, die verschärft darüber diskutiert, wie mit Kunst von schlechten Menschen umgegangen werden sollte. Anders ausgedrückt, auch das Hören von Popmusik ist natürlich mit moralischen Fragen verknüpft. Mein Kollege Fabian Wolf hat sich intensiv mit diesen Fragen und den Verknüpfungen auseinandergesetzt, wird in dieser Woche jeden Nachmittag um diese Zeit davon berichten. Heute stellt er die Autoren Alan Willis und Lester Banks vor, zwei legendäre Figuren der Musikkritik der 70er Jahre. Willis und Banks haben beide ganz eigene Antworten auf die Frage gefunden, ob es ein richtiges Hören im falschen Leben gibt.
Musikkritiker sind nicht cool. Trotzdem hat es Regisseur und Ex-Rolling Stone-Autor Cameron Crowe in seinem autobiografischen Film Almost Famous geschafft, dem Beruf ein Denkmal zu setzen. Sein Lester Banks im Film trägt Lederjacke, raucht und redet begeistert und begeisternd über Musik ohne jede Peinlichkeit.
Musik, weißt du, wahre Musik, nicht einfach nur Rock'n'Roll, erwählt dich. Klar, sie lebt in deinem Auto oder wenn du allein bist in deinen Kopfhörern. Die gewaltigen Landschaftsbilder und Engelschoräle, die sich vor deinem geistigen Auge abspielen. Das ist ein Ort weit entfernt von dem gewaltigen Schoß Amerikas, der nur Harmlosigkeiten gebiert.
Der reale Lester Banks lebte in verkramten kleinen Wohnungen in Detroit und New York, hastete Aufträgen hinterher und mochte kodeinhaltigen Hustensaft, weil der billig war und trotzdem knallte. Er war, anders als der weise Mentor der Hauptfigur in Crowes Film, sperrig. Kontrovers und oft einfach unangenehm. Für Plastik hatte er nur Spott übrig. Seine Lieblingsmusik musste wehtun. Und sei es, weil sie schmerzhaft laut war. Hinter dieser Sehnsucht steckte ein ganzes Menschenbild.
Für viele fühlt sich das Leben wie das schmerzhafte Zucken eines Nervs an, vielleicht sogar wie eine richtige Panikattacke. Auch mir ging es schon so. Für diese Wagemutigen oder einfach nur emotional Beschädigten sind Kreischen, Grölen, Kettensägen jaulen, kein Lärm, sondern die wohlklingende Bestätigung, dass jemand sie wirklich versteht.
Seine Provokationen können nerven, aber Banks glänzt dann, wenn er wirklich verzweifelt ist, diese Verzweiflung in einem Stück Musik zu erkennen scheint und wieder Hoffnung gewinnt. Deswegen zog es ihn zu Bands wie Richard Hell and the Voidoids und den Talking Heads hin, wie er in einem Interview 1979 erklärte.
Die Idee war, völlig bei Null anzufangen und sich selbst und damit die Gesellschaft neu zu erfinden. Echte Anarchie, auch wenn dieses Wort so oft malträtiert wird. Und in diesem Akt der Neuerfindung entsteht etwas, das nicht nur originell und kreativ und künstlerisch wertvoll ist, sondern vielleicht sogar anständig, moralisch, gut, wenn ich solche Begriffe verwenden darf.
Banks' Hoffnungen werden schnell enttäuscht. Er schreibt einen umstrittenen Essay über ironischen Rassismus in der Punk-Szene, der für ihn die Grenze zu echtem Rassismus überschreitet und nennt dabei Namen. Das kommt nicht gut an, auch weil er selbst noch allzu gern mit diskriminierenden Schimpfwörtern herumschmeißt und eine starke reaktionäre Ader hat. Der Autor Glenn Kenny vermutet sogar, dass Banks irgendwann bei Fox News gelandet wäre. So wichtig war es ihm, dem betonten Einzelgänger, irgendwo dazuzugehören. Dazu kommt es aber nicht, denn Banks stirbt im Alter von 33 Jahren an einer versehentlichen Überdosis Hustensaft. Auf dem Plattenteller Dare von The Human League. Auch die Musikkritikerin Alan Willis setzt in den 70ern große Hoffnung auf die emanzipatorischen Möglichkeiten von Rock. Die Journalistin und Aktivistin, mit Shulamit Firestone, eine der Gründerinnen der Red Stockings, schreibt für das Magazin The New Yorker Ende der 60er und Anfang der 70er Musikkritiken. Sie erklärt der eher bourgeoisen Leserschaft eine neue Rockkultur, und zwar aus explizit feministischer Position, mit Glauben an die sexuelle Revolution.
Ich wurde konservativ erzogen und Sex war in meiner Jugend mit enormen Konflikten belastet. Diese Doppelmoral hat mich wütend gemacht und es hat lange gedauert, bis mir wirklich klar wurde, dass ich Sex haben und auch genießen darf.
Rockmusik ist, zusammen mit feministischer Theorie, eine ihrer Befreiungen. Sie thematisiert den Sexismus und die männliche Fixierung der Rockszene. Gleichzeitig ist sie kritische Liebhaberin von Künstlern wie Creedence Clearwater Revival und vor allem Janis Joplin. Ellen Willis' Ästhetik des Widerstands ist durch Lust und Freiheit geprägt. Sie ist sich der Widersprüche dieser Konstellation bewusst. 1979 schreibt sie über ihr Verhältnis zum Song Bodies von den Sex Pistols, den sie wegen seiner Anti-Abtreibungsbotschaft und dem Körperekel eigentlich ablehnen müsste. Und doch?
Der Ekel des Songs war so extrem, dass ich zugeben musste, dass ich dieses Gefühl auch kannte. Anders als Johnny Rotten wusste ich aber, dass der Ekel, nicht der Körper, das Problem ist. Und das war das Paradoxe. Musik, die aggressiv und offen aussprach, was eine Person wollte, liebte, hasste, guter Rock'n'Roll eben, brachte mich dazu, das Gleiche zu tun. Selbst wenn die Aussage anti-weiblich, antisexuell, anti-human ist, die Musik selbst bestärkt mich in meinem Freiheitskampf.
Nach diesem Essay schreibt Ellen Willis fast nur noch politische Kommentare und soziokulturelle Analysen bis zu ihrem Tod 2006. An einem Punkt berühren sich die lustgeprägte Ellen Willis und der von Schmerz getriebene Lester Bangs, The Velvet Underground. Beide halten die Band für einen Höhepunkt der Musik, weil sie fragt, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Auch das kann Popmusik leisten. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad.
Musik und Moral. Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere Wochenserie und da geht es morgen um die sogenannte Cancel Culture. Wenn ein Künstler gecancelt wird, dann wird er aus der Aufmerksamkeitsökonomie verbannt, teils wegen realer Vergehen, teils aber wegen unglücklicher Tweets. Das kann ganz schnell gehen.